Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Ägypten sind die Proteste gegen Präsident Mubarak eskaliert. Zehntausende Demonstranten stürmten in mehreren Städten nach dem Freitagsgebet auf die Straßen, um Mubaraks Rücktritt zu fordern. Die Staatsmacht reagierte mit aller Härte. Die Polizei setzte Tränengas und Schlagstöcke ein. Außerdem ließ die Regierung das Militär auffahren. Zahlreiche Menschen wurden festgenommen. Hunderte sollen verletzt worden sein. Es gab mindestens einen Toten. Trotz einer umfassenden Ausgangssperre zogen aufgebrachte Demonstranten auch am Abend durch die Städte.
Das war vor zwei Stunden. Demonstranten haben die Parteizentrale der Staatspartei in Brand gesetzt. Flammen schlagen aus dem Gebäude. Davor brennt ein Auto. Schüsse sind zu hören. Noch immer kämpfen die Demonstranten gegen die Polizei und inzwischen auch gegen das Militär, das als Verstärkung geschickt worden ist. Offensichtlich ist das Regime der Meinung, die Polizei alleine könne den Konflikt nicht mehr in den Griff bekommen. Am späten Nachmittag war das Militär aufmarschiert. Heute Mittag nach dem Freitagsgebet hatten die Demonstrationen im ganzen Land begonnen. Nieder mit Mubarak, weg mit dem Regime, skandieren sie seit bald 8 Stunden. Und die Polizei prügelt erbarmungslos zurück, jagt Demonstranten mit Tränengas und Gummigeschossen. Mindestens einen Toten und viele Verletzte hat es gegeben. Dunkle Rauchsäulen stehen über der Stadt, mindestens an 4 Orten brennt es. Es kam den ganzen Nachmittag zu schweren Zusammenstößen zwischen den Demonstranten und der Polizei. Aus mehreren Städten Ägyptens werden solche Szenen gemeldet. Die Zusammenstöße werden immer gewalttätiger, das Land im Nil im Aufruhr. Nach dem Freitagsgebet hatte er sich an die Spitze der Demonstrationen setzen wollen, der ägyptische Friedensnobelpreisträger Mohamed al-Baradei. Er ist so etwas wie ein Hoffnungsträger der ägyptischen Opposition. Als Übergangspräsident hatte er sich angeboten. Die Ägypter können sich selbst befreien, sagte er in die Kamera, das Land brauche das Ausland nicht. Nach diesem kurzen Statement wurde er festgenommen und unter Hausarrest gestellt. Besonders gewaltsam waren die Auseinandersetzungen wieder in der Hafenstadt Suez. Hier wurde ein 30 Jahre alter Mann getötet. Über ganz Ägypten hat das Regime heute Abend eine Ausgangssperre verhängt.
Eine zentrale Figur der ägyptischen Opposition könnte Mohamed el-Baradei werden. Bis zum vergangenen Jahr war er Chef der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien. Gestern reiste er nach Ägypten, um sich den Protesten anzuschließen.
El-Baradei ist die Persönlichkeit, mit der sich viele Oppositionsgruppen in Ägypten identifizieren können. Im vergangenen Jahr mischt er sich in die Wahlen ein und fordert radikale Reformen. El-Baradei wird nach seiner Rückkehr begeistert aufgenommen. Er ist international hoch angesehen. Als Chef der Internationalen Atomenergieorganisation hat er sich während der Waffeninspektionen im Irak von der amerikanischen Bush-Regierung nicht instrumentalisieren lassen. 2005 erhält El-Baradei auch dafür den Friedensnobelpreis. Mit dieser Karriere hat er politisches Gewicht und stellt für die ägyptische Regierung einen gewaltigen Störfaktor dar. Gestern bei seiner Ankunft in Kairo bringt er sich als Chef einer Übergangsregierung ins Spiel.
Zur aktuellen Situation in Ägypten jetzt live aus Kairo, Jörg Armbruster.
Die Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gehen mit unveränderter Härte weiter. Inzwischen haben wir mehrfach auch Gewehrschüsse gehört. Über 800 Verletzte soll es allein in Kairo gegeben haben. Die Stadt ist eingehüllt in eine beißende Wolke aus Tränengas. Das Militär hat inzwischen zentrale Plätze und Regierungseinrichtungen besetzt, die es zusammen mit der Polizei beschützt. Auch die heute Nachmittag verhängte Ausgangssperre hat kaum etwas an der Lage verändert. Die jungen Demonstranten gehen ganz einfach nicht nach Hause. Mehrfach hat es heute Gerüchte gegeben, Mubarak wolle Stellung nehmen, doch daraus ist bislang noch nichts geworden. Morgen wird er traditionsgemäß die Buchmesse eröffnen und da hat er also dann die nächste Gelegenheit, zur Lage im Land etwas zu sagen. Und damit zurück nach Hamburg.
International lösten die Ausschreitungen in Ägypten Besorgnis aus. Die USA forderten ihren Verbündeten auf, nicht mit Gewalt auf die Proteste zu reagieren. Außerdem müssten die Blockaden von Internet- und Handynetzen aufgehoben werden. UN-Generalsekretär Ban und Bundeskanzlerin Merkel verlangten von Kairo, friedliche Demonstrationen zuzulassen. Mehr zur Entwicklung in Ägypten finden Sie bei uns im Internet unter tagesschau.de. Außerdem bringt das Erste dazu einen Brennpunkt im Anschluss an diese Sendung.
Auch in Jordanien haben heute wieder tausende Menschen für politische Reformen demonstriert. Wie hier in der Hauptstadt Amman forderten sie den König auf, die Regierung von Premierminister Rifai zu entlassen. Diese habe die Erwartungen der Menschen enttäuscht. Proteste und Demonstrationen gab es auch in anderen jordanischen Städten. In Tunis ist die Polizei gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen, die sich fast eine Woche lang vor dem Amtssitz des Premierministers verschanzt hatten. Nach Augenzeugenberichten wurden dabei mindestens 5 Menschen verletzt. Die Sitzblockade richtete sich gegen den Verbleib von Gefolgsleuten des gestürzten Präsidenten Ben Ali in der Übergangsregierung.
Für die Bundeswehr gibt es zum ersten Mal eine Abzugsperspektive aus Afghanistan. Der Bundestag verabschiedete heute das neue Mandat, das bis Januar nächsten Jahres befristet ist. Bereits Ende dieses Jahres sollen die ersten Soldaten aus Afghanistan abgezogen werden, allerdings nur, wenn es die Sicherheitslage erlaubt. Zurzeit sind dort etwa 4.900 Deutsche stationiert.
Auch weiterhin wird die deutsche Flagge am Hindukusch wehen. Auch weiterhin werden deutsche Soldaten auf Patrouillenfahrt gehen in der Nordregion und in Kabul, unverändert bis zur Obergrenze von 5.300, so das heute um ein weiteres Jahr verlängerte Mandat. Gut 9 Jahre nach Beginn des Bundeswehreinsatzes dabei erstmals eine Abzugsperspektive. Die SPD stimmt der Mandatsverlängerung mit kritischem Unterton zu.
Wir stimmen zu, weil wir sicher sind, dass die Truppenreduzierung im Rahmen dieses Strategiewechsels im Jahr 2011 beginnen kann und wird. Und weil wir 2014 mit unserer Bundeswehr nicht mehr an Kampfhandlungen in Afghanistan beteiligt sein wollen, meine Damen und Herren.
Zustimmung trotz Kritik am Verteidigungsminister, dafür gab es Lob von der Union.
Im Gegensatz zu den Grünen vergisst die Mehrheit der Sozialdemokraten nicht, dass es eine rot-grüne Regierung unter einem Außenminister Fischer war, die den Einsatz mit dieser Intensität begonnen hat.
Die grüne Fraktionsspitze empfahl Stimmenthaltung, weil ein konkreter Abzugsplan fehle, argumentative Gratwanderung.
Deswegen sagt die Mehrheit meiner Fraktion nicht Nein zur Präsenz der Soldatinnen und Soldaten da. Aber wir können ihrem schwammigen Mandat der Konjunktive nicht zustimmen.
Einzelne Grüne aber lehnten das Mandat ab, so wie es die Linkspartei insgesamt tat.
Wir wollen keine Verlängerung des Kriegsmandats, sondern endlich eine Erteilung eines Abzugsmandats. Wir wollen statt Fortsetzung des Krieges eine zivile Konfliktlösung stärken.
Nach der Abstimmung eine sehr klare Aussage vom Außenminister.
Wir werden also in diesem Jahr mit der Rückführung der Präsenz der Bundeswehr zum Ende des Jahres beginnen.
Damit Truppenabbau zum Jahresende möglich wird, forciert Deutschland die Ausbildung afghanischer Sicherheitskräfte, auch das ein Teil des Strategiewechsels.
Die Gorch-Fock-Untersuchungskommission hat in der argentinischen Hafenstadt Ushuaia mit der Befragung der Besatzung begonnen. Geleitet wird das Team von Konteradmiral Koletschke. Es soll klären, ob Offiziersanwärter von der Stammbesatzung des Schiffes drangsaliert worden sind. 2 Wochen sollen die Untersuchungen dauern. Die Marine möchte die Ausbildung auf der Gorch Fock fortsetzen. Eine Entscheidung darüber soll jedoch erst nach der Rückkehr des Schiffes im Mai fallen. Die Bundesbehörde für die Stasi-Unterlagen bekommt einen neuen Leiter, den Fernsehjournalisten Roland Jahn. Der frühere DDR-Bürgerrechtler wird Nachfolger von Marianne Birtler, die nach 2 Amtszeiten nicht mehr kandidieren durfte. Der Bundestag wählte Jahn heute mit absoluter Mehrheit. Neben SPD, Grünen und Abgeordneten der Koalition gaben dem 57-Jährigen auch einige aus der Linksfraktion ihre Stimme. Erste Gratulanten waren die Stasi-Beauftragte Birtler und ihr Vorgänger Gauck.
Entschlossener Protest gegen das DDR-Regime. Roland Jahn geht schon als junger Mann auf die Straße, kämpft offen gegen die Diktatur und die Stasi. In Jena gründet er eine Bürgerrechtsbewegung und riskiert dabei viel.
Ich habe nicht gewartet auf Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit. Ich habe es mir genommen. Freiheit muss man sich nehmen. Und das hat natürlich dann auch einen Preis gehabt.
Jahn darf nicht weiter studieren, kommt ins Stasi-Gefängnis. 1983 wird er in die Bundesrepublik abgeschoben. Von dort schmuggelt er Fernsehkameras in die DDR. Seine Bilder von den Montagsdemonstrationen helfen wohlmöglich beim Einsturz der Mauer. Nach der Wende ist Jahn der Erste, der seine Stasi-Akte einsehen kann. Als Fernsehjournalist beim Sender Freies Berlin und später beim Rundfunk Berlin-Brandenburg berichtet er im Politikmagazin Kontraste über die Machenschaften der Staatssicherheit. Als Chef der Stasi-Unterlagenbehörde will er nun weiter konsequent aufklären.
Für mich ist es natürlich eine große Genugtuung, dass ich, der in der DDR im Stasi-Gefängnis saß, jetzt sozusagen das Erbe der Staatssicherheit mit aufarbeiten darf als Bundesbeauftragter.
Für 5 Jahre ist Roland Jahn nun gewählt. Während seiner Amtszeit soll entschieden werden, ob und wann die Stasi-Akten ins Bundesarchiv überführt werden.
Der Euro ist nach Ansicht von Bundeskanzlerin Merkel immer noch mit einem Geburtsfehler behaftet. Sie sagte heute auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, die einzelnen EU-Staaten müssten ihre Politik stärker koordinieren, zum Beispiel in der Haushalts- und Sozialpolitik. Sie forderte außerdem, die Verschuldung zurückzufahren. Die hohen Staatsdefizite seien die größte Gefahr für den Wohlstand in Europa.
Wie kann die Euro-Krise überwunden? Wie können Defizite wieder kleiner werden? Auch in Davos Thema Nummer 1.
Solidarität ist wichtig. Die haben wir gezeigt. Aber Solidarität muss gepaart sein mit Solidität und Stabilität und besserer Wettbewerbsfähigkeit in Europa.
Soll da der Euro-Rettungsfonds Anleihen verschuldeter EU-Staaten kaufen? Eine Option, so Frankreichs Finanzministerin. Vorsichtige Worte in aufgeladener Atmosphäre, denn der Ankauf ist so umstritten wie eine Aufstockung des Fonds. Wir arbeiten gerade daran, den Rettungsschirm effizienter und flexibler zu machen. Und wenn er dafür größer werden muss, dann muss er das wohl. Vom Wohlergehen der Gemeinschaftswährung hänge viel ab, auch für EU-Länder, die nicht Mitglied im Euro-Club sind. Eine starke Eurozone ist gut für Großbritannien. Eine schwache Eurozone, die sich ihren Schwierigkeiten nicht stellt, ist nicht gut für uns. So einfach ist das. Darum müssten die Euro-Länder dringend Schulden abbauen, wie Großbritannien es tue. Und die USA ist, so der Internationale Währungsfonds, angesichts eines historischen Defizits von 1,5 Billionen Dollar tun sollten. Doch US-Finanzminister Geithner betont, erst muss die Wirtschaft wachsen, danach wird gespart. Wir lassen nicht zu, dass der Aufschwung gefährdet wird. Manche wollen jetzt sehr schnell die Staatsausgaben kürzen, aber das ist nicht zu verantworten. Die Probleme sind erkannt, nur wie damit umgehen. Einfache Lösungen hat auch Davos nicht zu bieten.
Russlands Präsident Medvedev hat heute das Gesetz über den neuen START-Abrüstungsvertrag unterzeichnet. Das teilte Medvedev beim Treffen des Nationalen Sicherheitsrates mit. In dem Abkommen verpflichten sich Russland und die USA zur Verminderung ihrer strategischen Waffen. So soll innerhalb von 7 Jahren die Zahl einsatzbereiter Atomsprengköpfe von je 2200 auf 1550 reduziert werden. Knapp 5 Monate ermittelte die Polizei, jetzt hat sie den Fall des ermordeten Mirko aus Grefrath am Niederrhein aufgeklärt. Ein Familienvater aus einem Nachbarort habe gestanden, den 10-Jährigen Anfang September getötet zu haben. Das sagte der Leiter der Sonderkommission Thiel heute in Mönchengladbach. Der Mann habe beruflichen Frust abreagieren wollen. Der 45-jährige Täter sitzt seit gestern in Untersuchungshaft.
Auf dem Rhein bei St. Goarshausen wird weiterhin die Bergung des gekenterten Säuretankers vorbereitet. Untersuchungen ergaben, dass Explosionsgefahr besteht, weil in alle Tanks Wasser eingedrungen ist. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministers könnte es noch 2 Wochen dauern, bis der Tanker geborgen werden kann. Hunderte Schiffe warten nach wie vor auf ihre Weiterfahrt. Allein in den beiden Rheinhäfen Mannheim und Ludwigshafen liegen etwa 150 Schiffe fest.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 29. Januar.
Das Hoch über dem Atlantik schließt sich dem Hoch an, das von Großbritannien bis zum Schwarzen Meer reicht. Damit stellt sich auch über das Wochenende hinaus ruhiges und verbreitet auch freundliches Winterwetter in Deutschland ein. In der Nacht hält sich gebietsweise Hochnebel, verbreitet ist es klar. Am Tag scheint neben wenigen Wolken verbreitet die Sonne, zäher Nebel hält sich am ehesten im Südwesten sowie im Norden. Gegen Abend ziehen im äußersten Norden einige Wolken auf, stellenweise kann etwas Sprühregen fallen, Vorsicht Glätte. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, an der Ostseeküste frischer Wind. Heute Nacht -3 Grad am Oberrhein und -15 Grad über Schnee an den Alpen. Am Tag -5 Grad an der Donau und +2 Grad am Niederrhein. Am Sonntag hält sich vor allem im Süden und Osten gebietsweise Hochnebel, sonst ist es meist freundlich und trocken. Auch am Montag ruhiges Winterwetter, abseits des Nebels wieder viel Sonnenschein, daran ändert sich auch am Dienstag nichts Wesentliches.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23.25 Uhr, heute mit Tom Buro darin, Volksaufstand in Ägypten, wie Präsident Mubarak um seine Macht kämpft und vom Opfer zum Aufklärer, ehemaliger Bürgerrechtler wird neuer Chef der Stasi-Unterlagenbehörde.